591 Kilometer sind es von der Falkonstraße 2 in die Darbystraße 5G. Da wohne ich. Die muss ich heute noch fahren, aber das stört mich nicht so. Was wichtiger ist für mich, ist, dass es doch eine Verbindung gibt zwischen Falkonstraße 2 und Darbystraße 5G in Berlin, in Spandau. Nämlich die Verbundenheit durch unseren Glauben, durch Jesus Christus, durch Gottes Geist. Und wir sind miteinander verbunden per Handy. Ich gehöre nämlich zu den einen der 66 User von dem Kanal, den ihr hier habt. Wie heißt der Infokanal? UR Oberramstadt. Und da habe ich doch die Tage eine Einladung gefunden in diesem Kanal, nämlich, dass ihr ein Forum habt oder hattet gestern, nämlich vom Glauben reden. Und das fand ich interessant und dachte, ja, das ist gut, wenn wir das nochmal aufgreifen, vom Glauben reden. Und ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht, der darauf Bezug nimmt. Und das würde ich gerne heute vielleicht auch ein bisschen vertiefen können nochmal. Wobei, das ist schwer nachzumachen, was gestern schon an Gutem war. Aber vielleicht nimmt es die Gemeinde ja mit. Also, da steht ein Text aus dem 1. Petrusbrief. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und ich habe euch noch eine andere Übersetzung mitgebracht. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Dieser Text ist über fast 2000 Jahre alt. Also scheint immer schon ein Thema gewesen zu sein, von seinem Glauben zu reden. Schon die Christenheit in der ersten Generation hat das beschäftigt. Also der erste Petrusbrief, aus dem dieser Text stand, war ein Rundschreiben an die christlichen Gemeinden in Kleinasien. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wo das ist. Das ist in der heutigen Türkei. Und da war es schon interessant, dieser Rundbrief fing mit folgendem Satz an die auserwählten Fremdlinge. Und ihr seht den gelben Pfeil, also ist nicht das Ende der Welt, aber man kann es schon sehen. Es ist also ein Thema gewesen, schon vor 2000 Jahren, von seinem Glauben zu reden. Und hier steht in diesem Schreiben an die auserwählten Fremdlinge eine komische Formulierung am Anfang dieses Briefes, Fremdlinge, Lemminge, wie auch immer. Also Christen kommen einem manchmal komisch vor wahrscheinlich in unserer Gesellschaft, weil sie so anders sind und durchaus anders leben. Ohne dass das bedeuten müsste, zu komischen Heiligen zu werden. Anders zu sein und anders zu leben, das können wir eben auch in dem Bewusstsein, ja auch unabhängig von anderen zu sein, zu leben, weil Gott uns erwählt und geheiligt hat, wie es im 1. Petrusbrief steht. Wir sind anders, weil wir Auserwählte Gottes sind, ohne dass damit eine Elite verbunden sein muss. Dann könnten ja manche denken, okay, wir sind die Auserwählten, wir machen unseres, ihr macht eures. Das ist interessant, dass Christen damals nicht herausgenommen worden sind aus ihrer Welt. Das heißt, wir leben als Christen in dieser Welt und für diese Welt. Und zwar mit den Maßstäben des Reiches Gottes. Und im 1. Petrusbrief sind die, ja, die von der Gesellschaft damals Ausgegrenzten, die Auserwählten. Gottes Leute, sein Volk, lebt in der Welt und bleibt in ihr, aber sie unterscheiden sich von ihr, sind ihr aber nicht feindlich gegenübergestellt, sondern sie dienen ihr, um Gott die Ehre zu geben. Und dieser 1. Petrusbrief, man müsste ihn mal im Zusammenhang lesen, ist eine Ermutigung, Kirche Jesu Christi zu sein in dieser Welt. Auch wenn wir uns manchmal wie Fremde fühlen, in einer Gesellschaft, die uns vielleicht fremd geworden ist oder noch fremder wird, als sie vielleicht schon war. Aber das heißt trotzdem, wenn wir diesen 1. Petrusbrief ernst nehmen, dass wir drin bleiben, dabei bleiben, dran bleiben, verbunden mit einer Aufgabe, mit anderen das zu teilen, was wir und was ich mit Gott erlebt haben. Und da steht noch folgender Satz, dass ihr die Ruhmestaten dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Gibt es das in meinem Leben? War etwas irgendwie in der vergangenen Woche, was vielleicht dem entsprechen könnte, Ruhmestaten, oder wo ich gemerkt habe, mir ist ein Licht aufgegangen über mich und das Leben. Wo ist es vielleicht hell geworden? Wo habe ich gemerkt, Mensch, da habe ich jetzt endlich was erkannt und gesehen, Oculi, was entdeckt? Und damit kommen wir zu dem Text von heute Morgen. Wie gesagt, er ist eingebettet in einen bestimmten Zusammenhang, in einem Brief an Christen in der damaligen Zeit. Und dann kommt diese Formulierung: Seid bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Viele kennen dieses Bibelwort aus der Luther-Übersetzung mit der Formulierung Rechenschaft ablegen. Ich finde, das klingt so ein bisschen fordernd und hat so den Eindruck, wir müssen jetzt was belegen oder beweisen. Rede und Antwort stehen hört sich doch etwas entspannter schon an. Es ist offener und unterstreicht im Grunde auch die Situationsbezogenheit, die damit verbunden wird. Also wenn andere von sich aus Interesse signalisieren und das Gespräch mit mir suchen, weil ich Christ bin, dann geht es darum, bereit zu sein, von dem zu erzählen, was mein Glauben ausmacht. Also ich habe mal vor einigen Jahren in so einer Altherrenmannschaft Fußball gespielt und die wussten, das ist der Pfarrer. Und dann kam ich mal hin, da gab es gerade eine Krise mit der Caritas oder irgendeiner Diakoniegesellschaft. Und sag, hör mal, was sagst du als Pfarrer eigentlich dazu? Da sage ich, okay, finde ich auch nicht gut, was da läuft, aber vielleicht ist ja Diakonie trotzdem wichtig. Also da gab es so einen Gesprächsanknüpfungspunkt für mich. Das heißt, es gibt diese Momente, wo plötzlich Leute fragen, was denkst eigentlich du dazu? Also das ist etwas, was mit diesem Stichwort Rede und Antwort stehen zusammenhängt. Weil ich Christ bin, dann kann ich auch davon erzählen, was für mich wichtig ist. Vielleicht auch, wie es da heißt, was mich erfüllt und was mir persönlich auch Hoffnung macht. Es geht nicht darum, Antworten auf Fragen zu geben, die keiner gestellt hat. Also sei bereit, Rede und Antwort zu geben und danach zu schauen, was dir Hoffnung macht, die dich erfüllt. So ist die Formulierung da. Und von daher ist die Frage auch gar nicht so schlecht. Was erfüllt mich eigentlich? Was erfüllt mich? Wenn ich an meinen Glauben denke, wenn ich mal an mein Leben denke, ich war vor 2-3 Jahren mal in einem Kloster und dann habe ich mal so ein bisschen Biografiearbeit gemacht. Und das finde ich schon ganz spannend, in einem bestimmten Zeitpunkt mal zurückzuschauen. Was gehört eigentlich zu meinem Leben? Nun kann ich inzwischen auf etwas mehr als 6 Jahrzehnte zurückschauen und dann habe ich dann doch tatsächlich Dinge entdeckt, die ganz spannend waren. Ich habe also mal so eine Excel-Tabelle angelegt. Das macht man eigentlich nicht, wenn man Tagebuch schreibt, aber es war für mich ganz hilfreich. Da habe ich also die Jahrzehnte hingeschrieben, dann die Orte, in denen ich gelebt habe, die Menschen, denen ich begegnet bin, was ich dann vielleicht auch Besonderes erlebt habe. Ich habe ja mal bei EBM gearbeitet, für die ihr eben gesammelt habt, in welchen Ländern ich war, was ich da erlebt habe, was dann vielleicht auch nochmal wichtig war und was ich geistlich gelernt habe. Zurückzuschauen in sein Leben, Mensch, das hat mich erfüllt, das gehört zu mir, so bin ich geworden, wie ich geworden bin. Da kann ich dankbar sein für das Geschenk grundsätzlich meines Lebens, für meine Familie, meine Herkunftsfamilie. Ich bin jetzt auch Opa und freue mich über Enkelkinder, aber es war schon ein Lernprozess, mit 60 zu werden. Und dann sagte meine Tochter, geh doch mal zu Opa, und ich drehe mich um, wer ist das? Ach so, ich bin das. Ja, dass man dann merkt, okay, es ist schon etwas Besonderes, hat sich was verändert in meinem Leben. Und dass es Dinge gibt, die mir Freude bereitet haben, auch in meinem Beruf. Ich bin also sehr viel gereist. Und dass ich dann dankbar bin, dass mir nichts passiert ist. Nicht mit dem Flieger abgestürzt, nicht in Afrika irgendwie mit dem Wagen in den Graben gefahren bin oder irgendwas anderes, dass ich Bewahrung erlebt habe. Dass ich Gaben habe, die zu mir gehören und die ich auch für Aufgaben nutzen kann. Das ist ja auch etwas. Ja, ich kann etwas. Ich finde es immer toll, wie Manuel da hinten die Technik macht und wie souverän das läuft und andere. Ihr könntet da sicherlich Beispiele erzählen. Da gibt es Dinge, die tun euch gut, die macht ihr gerne, die erfüllen euch, die beschenken euch und auch noch andere. Die haben auch noch was davon. Ist das nicht schön? Und es gibt aber auch die Zeiten, die kritisch sind. Da merke ich, manches gelingt eben nicht im Leben, wie ich mir das wünsche. Und manchmal muss ich auch selber mit Dingen kämpfen, innerlich, oder da ist eine Krankheitssituation, oder ich bin unzufrieden mit bestimmten Situationen in meinem Leben, manchmal unzufrieden mit Menschen und merke, muss ich eigentlich nicht haben. Und dann merke ich aber auch, es gibt so Situationen, Psalm 23, und wanderte ich im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Da merke ich, da hat mich Gott begleitet durch diese Zeit hindurch. Es ist so, wenn es regnet, kann man nass werden. Das ist logisch. Und das, wenn ich bete, dann kommt nicht gleich der Sonnenschein, sondern ich muss das auch aushalten, die Situation. Da wird man schon mal nass im Leben oder der bläst einmal der Wind ins Gesicht und man kann sich gar nicht so schnell umdrehen, wie der Wind bläst, wie auch immer. Da muss man das aushalten lernen. Und ich glaube an einen Gott, der mit mir durch diese Zeiten hindurchgeht, der sogar das Kreuz ertragen hat. Und dann gibt es diese Momente in meinem Leben, wo ich merke, hui, da sind mir andere gar nicht so wohlgesonnen. Da merke ich, oh, die meinen es wirklich nicht gut mit dir. Das habe ich auch als Pastor erlebt. Und dann merke ich, dass andere an mir schuldig werden. Und das auch auszuhalten. Und sagen, ja, ich vertraue mich meinem Gott an, der mich annimmt und liebt. Und zugleich weiß ich doch, dass ich auch nicht alles richtig mache. Und andere unter dem leiden möglicherweise, was ich sage, was ich denke, was ich tue. Und werde selber auch schuldig an anderen. Und zugleich weiß ich, dass das genau nicht das letzte Wort haben wird. Das ist doch toll. Was ist das nicht eine Erfüllung in meinem Leben? Und der Glaube ist im Hier und Heute bedeutsam. Und ich kann auf ein Leben schauen, wo ich merke, ich bin beschenkt worden und erfüllt. Erfüllung klingt natürlich so sehr groß, ja. Aber allein dieses Gefühl, ja, da war etwas, was wirklich, das hat mich getragen und gestärkt und da ist etwas aufgegangen in meinem Leben, so klein es auch zu sein scheint. Und zugleich ist es mit der Geschichte, wenn ich zurückschaue oder in die Gegenwart schaue, damit nicht nur getan, sondern was hier steht in dem Text, da wird nämlich genau das Rede und Antwort zu stehen mit dem Begriff der Hoffnung verbunden. Also sei bereit, Rede und Antwort zu stehen nach der Hoffnung, die mich erfüllt. Was macht mir Hoffnung? Also der Blick ist ja so ein bisschen nach vorne gerichtet mit diesem Stichwort. Da möchte ich euch gerne mit hineinnehmen, ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Der hat Folgendes gesagt. Wer wollte auch von Gott reden, ohne zu hoffen? Wer wollte auch von Gott reden, ohne zu hoffen, ihn einmal zu schauen? Wer wollte von Frieden und von der Liebe unter den Menschen reden, ohne sie einmal in Ewigkeit erleben zu wollen? Wer wollte von einer neuen Welt und einer neuen Menschheit reden, ohne zu hoffen, dass er an ihr teilhaben werde? Und warum sollen wir uns unsere Hoffnung schämen? Nicht unsere Hoffnung werden wir uns einstmals zu schämen haben, sondern unserer ärmlichen und ängstlichen Hoffnungslosigkeit, die Gott nichts zutraut, die in falscher Demut nicht zugreift, wo Gottes Verheißungen gegeben sind, die resigniert in diesem Leben und sich nicht freuen kann auf Gottes ewige Macht und Herrlichkeit. Und dann kommt ein Satz, den finde ich bemerkenswert. Je mehr ein Mensch zu hoffen wagt, desto größer wird er mit seiner Hoffnung. Der Mensch wächst mit seiner Hoffnung, wenn es nur die Hoffnung auf Gott und seine alleinige Kraft ist. Die Hoffnung bleibt. Der Mensch wächst mit seiner Hoffnung. Also nicht nur mit seinen Aufgaben, sondern mit seiner Hoffnung. Wenn es nur die Hoffnung auf Gott und seine alleinige Kraft ist, die Hoffnung bleibt. Es ist also gut, wenn ich mir darüber Gedanken mache, was mich persönlich erfüllt und mir Hoffnung gibt und Hoffnung macht. Und ich denke, gerade jetzt in dieser Zeit, da hat man den Eindruck, irgendwie wird es wieder düsterer. Die freie Welt bricht zusammen. Man hat da irgendwie so einen Narzissten in Amerika, wo ich denke, ey, was passiert hier eigentlich? Ja, müssen wir uns wieder auf den Krieg in Europa einstellen? Was macht mir Hoffnung angesichts dieser Situation? Und dann denke ich mal, auch es gibt ja auch die kleinen Situationen in meinem Leben, wo ich merke, dass dann auch diese Hoffnungslosigkeit auch um sich greifen könnte. Da, wo ich merke, es gelingt mir nicht, ich kriege keine Perspektive, es ist alles so begrenzt in meinem Horizont. Und trotzdem ist es ja gut, dass man sich Gedanken macht. Wie kann ich denn in einer Welt, die vielleicht implodieren mag, vielleicht auch explodieren, wie kann ich ein hoffnungsvoller Mensch sein? Wie geht es eigentlich? Und ich glaube, dass es gut ist, da an dieser Stelle mal ganz persönlich sich selber auf den Weg zu machen. Von daher nehme ich diesen Punkt mal auf, sich Gedanken zu machen über das, was mich erfüllt und mir Hoffnung macht. Ich habe das gestern schon so ein bisschen geübt. Das fand ich toll in diesem Workshop. Ich denke, es ist gut, sich immer wieder neue Gedanken zu machen. Denn meine Erfahrung ist auch, das, was ich vielleicht vor 10, 15 Jahren oder 20 Jahren so gedacht habe und mir wichtig war im Glauben, dass das heute auch nochmal überprüft werden muss von mir selber. Also ich kann gute Erfahrungen des Glaubens haben und zugleich muss ich doch sehen, trägt mich das noch heute? Trägt mich das noch heute, was ich gestern geglaubt habe? Was ich erkannt habe von Gott? Ist es nicht gut, wenn ich jetzt auch nochmal sage, ja, das hat mich früher getragen, aber jetzt brauche ich möglicherweise Gott mal von der anderen Seite? Und das ist etwas, was ich nur für mich tun kann. Aber wenn ich das tue, glaube ich, dass ich dann in der Lage bin, auch, ich sag mal, noch persönlicher auch zu sprechen. Also vielleicht sogar dialogfähig zu werden. Ich kann ja nämlich auch sagen, okay, es gibt manchmal Punkte in meinem Leben, die funktionieren nicht. Da habe ich auch keine Hoffnung. Aber es gibt Situationen, da merke ich, ich bin getragen, ich bin geführt, ich bin bewahrt, ich bin begleitet. Und dass diese Ambivalenz nicht unbedingt negativ ist, sondern auch hilft, anderen zu sagen, okay, vielleicht haben wir ein gemeinsames Thema, ja. Besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Gibt so ein Lied. Und dann können wir gerne nochmal den Begriff aufnehmen, Rechenschaft zu geben oder eben Rede und Antwort zu stehen. Und dann vielleicht mehr zu sagen als nur, so ist es halt, ja. Ich denke, es ist gut, sich mit dem eigenen Glauben auseinanderzusetzen, festzuhalten, was das für mich heute und uns bedeutet, erfüllt zu sein von der Hoffnung, die in mir ist. Das ist durchaus eine Aufgabe, vor der jeder steht, der sich Christ nennt. Verbunden mit der Verantwortung, auch seinen persönlichen Glauben auch mit anderen zu teilen, wenn uns andere fragen. Aber wie mache ich das denn eigentlich? Wie mache ich das denn? Und vielleicht kann man das so sagen, sag's einfach. Also, das kann man ja unterschiedlich betonen. Ja, also, sag's einfach. Oder sag's einfach. Also fangen wir mal mit dem ersten an. Sag's einfach. Das heißt, du sagst das, was du selber verstanden hast vom Glauben, mit einfachen Worten. Sag es so, dass andere vielleicht die Chance haben, es zu begreifen, was du meinst. Aber das ist nicht automatisch so. Ja, Kommunikation ist ja schon ein faszinierendes Ding. Also ich könnte mal auch sagen, warum bin ich eigentlich Christ? Dann sage ich für mich, ich kenne keinen Menschen, der so offen, so lebensfreundlich, so aufrichtig mit so einem unfassbaren Gottvertrauen durchs Leben ging, wie Jesus. Und ich hoffe, wenn ich das, was ich von ihm verstanden habe, leben kann, dann, so bin ich überzeugt, wird mein Leben in den Höhen und Tiefen auch gelingen können und vielleicht auch ein Nutzen für andere sein. Klingt natürlich ein bisschen abstrakt. Ne? Da müsste noch was Persönliches dazukommen. Aber vielleicht ist ein Mehr an Informationen gar nicht nötig. Und doch, es bleibt eine Challenge. Also, wie kommt es dazu, dass andere mich verstehen? Ich habe mal vor Jahren, jetzt schon sagen, einen Workshop gemacht zum Thema zeitgemäß von Gott reden lernen. Zeitgemäß von Gott reden lernen. Also ich habe dann so zwei Textbeispiele gehabt und die habe ich Ihnen mal vorgelegt. Habe ich die mal mitgebracht. Also Nummer eins, also zeitgemäß von Gott reden. Ja, also ich bin hier mal was, soll hier mal was über den lieben Gott sagen, also besser gesagt ein Zeugnis ablegen. Und ich denke, irgendwo ist es auch ein Stück weit wichtig, mit Jesus zu gehen und ein Stück weit einfach seinen Glauben zu bezeugen. Mir ist echt groß geworden, dass wir dem König Lamm vor seinem Thron preisopfern. Also ähnlich in aller Stille. Als ich neulich vor dem Zelt, vor der Kapelle den Männerchor gehört habe, bin ich wirklich froh geworden, mit Brüdern und Schwestern zusammen sein zu dürfen und auch ein Stück weit in der Nachfolge stehen zu dürfen. Das war das eine Beispiel. Das zweite Beispiel, was ich hatte, Also mit Jesus online ist schon was Geiles. Und wenn ich vor meinem PC sitze und meine Statements ins Netz stelle, dann kommt das Evangelium voll rum. Oder mal andersrum, wenn ich meine Lebensdatei öffne, vorausgesetzt ich arbeite mit Macro Power Word GC. Das Programm bietet voll die Möglichkeiten und Spiritline 25 benutze. Jedenfalls, wenn dann eine gute Message drauf und das abgespeichert ist, dann weiß ich, was Gnade ist oder so. Wenn du das dann noch auf die Datenautobahn schickst, auch eine Form von Weltmission, kannst du ein echtes Zeugnis werden. Ja, also alles, was Modem hat, lobe den Herrn, kann ich dir noch sagen. Ich glaube, es ist gut, wenn man sich damit beschäftigt. Kann man so von Gott reden? Weil sie schütteln den Kopf, ja. Ich meine, ohne dass wir die Klischees bedienen müssen, was habt ihr denn gestern gelernt, würde ich mal fragen, die da waren, mit dieser Zwei-Wort-Methode. Mag jemand mal kurz was sagen dazu? Also, Klaus-Dieter. Okay. Wusstest du das schon vorher? Schon, ne? Aber gestern hat es nochmal verstärkt, ne? Nee, aber das hast du nochmal verstärkt gestern, ja? Das mag noch jemand was sagen. Zwei-Wort-Methode. Also ihr merkt schon, das ist ganz spannend und das lohnt sich eigentlich nochmal, diesen Workshop zu wiederholen. Daniel. Also wenn man vom Glauben sprechen will, dann ist es gut, wenn man im Grunde das auch so ein bisschen mal lernt. Am besten ist es eigentlich, habe ich es gemerkt, wenn ich im Sportverein bin. Ja, wenn ich mit Leuten an der Arbeit und die Fragen oder jedenfalls merke ich, es ist durchaus interessant, wenn man versucht, auch nicht zu umfassend in allem zu sein zu wollen. Also ich muss da keine theologischen Vorträge behalten und auch keine Schlagworte benutzen oder so pseudomodern sein oder so kanaanäisch oder was auch immer. Aber es ist gut, wenn ich das für mich mal festhalte, was mir wichtig ist, warum ich glaube, was ich glaube, wem ich glaube, mit meinen Worten, in meiner Sprache, möglichst in einfachen Worten. Und dann, wenn mich mal jemand anspricht, dann könnte ich auch sagen, sag's einfach. Ja, manchmal macht man zu sich zu sehr Gedanken, habe ich schon selber gemerkt, oh, was denkt er jetzt wohl? Puh, weiß ich doch nicht. Sag's einfach. Also, das bedeutet, den Mut zu haben, in manchen Situationen einfach den Mund aufzumachen, Farbe zu bekennen. Und damit ist nicht gemeint, unser Christsein wie so ein Plakat vor einen her tragen zu müssen und wirklich nicht einen Zettel zu zücken und dann einen theologischen Vortrag zu halten mit lauter Richtigkeiten. Ja, ich habe bei der EBM gearbeitet, für die ihr heute gesammelt habt, war ich mal mit dem Kollegen aus Malawi, Fletcher Kaia, am Kap der Guten Hoffnung. Wir hatten da in Cape Town einige Projekte besucht und unterstützt AIDS-Projekte, Ähnliches in den Townships. Da sind wir aber dann nochmal zum Kap der Guten Hoffnung gefahren. Und da ist so eine Aussichtsplattform. Und da waren, weiß ich was, hunderte von Leuten. Und der Fletcher geht dann dahin und guckt sich das an und dreht sich um zu allen. Praise God for this creation! Und alle haben uns natürlich angeguckt. Dachte ich, ja, ist auch eine Form von Evangelisation. Ja, aber das ist, ja, toll. Ja, Gottes Schöpfung. Letzte Woche hatte ich jemanden in meiner Gemeinde, die erzählte mir, sie war mit ihren Schwestern unterwegs und dann hatte sie plötzlich Probleme im Rücken, konnte nicht aufstehen. Und dann sagte sie, ach Gott. Und dann sagten ihre Schwestern sehr fromm, sagte, das kannst du aber so nicht sagen. So, wer sonst kann helfen, war ihre Antwort. Ja. Oder es gibt ein Beispiel von Wilhelm Busch, der mal mit dem Zug gefahren ist und gegenüber war einer mit einer Zeitung, hat eine Zeitung gelesen. Und Wilhelm Busch holt dann aus seiner Tasche die Bibel. Er fängt an, in der Bibel zu lesen, während der Typ die Zeitung liest. Der macht dann die Zeitung beiseite und sagt, lesen Sie etwa die Bibel? Und er, Sie etwa nicht? Also es gibt ja auch Möglichkeiten, dann kreativ zu reagieren. Oder wir hatten dann auch letzte Woche das Bibelgespräch. Wir haben das Jahresthema Lebensworte und haben uns mit den 10 Geboten beschäftigt. Und die 10 Gebote fangen an mit der Präambel. Und Gott sprach zu ihm, also Gott spricht. Und dann, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten. Also es fängt an mit dem großen Freiheitsgedanken. Die Freiheit soll erhalten bleiben. Jedenfalls haben wir uns dann über die Gebote auch unterhalten. Und dann geht es auch um das Gebot, nicht sollst du töten. Und haben wir überlegt, ja, was ist denn das? Könnte auch Rufmord sein oder Mobbing. Und dann ist es vielleicht für uns auch gut, da etwas nicht mitzumachen. Das kann auch von Gott reden heißen. Also weder live noch im Netz da mitzumachen, Mobbing und was auch immer, schlecht über andere Hassmails zu schreiben, was auch immer. Und auch etwas dagegen zu sagen oder zu schreiben. Es gibt Situationen, da gilt es, seinen eigenen Standpunkt erkennen zu lassen. Auch wenn es nicht immer einfach ist. Also dazu gehört Mut, da gehört vielleicht auch Zivilcourage dazu, vielleicht auch Tapferkeit. Dann, wenn es um die Werte des Evangeliums, die Ausbreitung des Reiches Gottes geht. Ich denke da an die Inauguration von Trump mit der Bischöfin, die da gesprochen hat. Ja, es gibt diese Momente, wo man diese Dinge benennt, die wichtig sind von Gott her. Um Frieden und Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen nach der Hoffnung, die in euch ist, die euch erfüllt. Also sag's einfach. Auch wenn ich mir nicht immer damit Freunde mache. Oder vielleicht werden die dann mal irgendwann Freunde, weil ich es gesagt habe. Auch wenn wir nicht wissen, ob es eine innere oder eine äußere Zustimmung gibt. Und manchmal gibt es diese Situation, kenne ich noch als Schüler, als ich dann irgendwie nicht gelernt habe für die Klassenarbeit, dann habe ich es mir relativ einfach gemacht. Ja, macht euch keine Sorgen, was ihr sagen oder schreiben sollt. Es wird euch im entscheidenden Augenblick schon eingegeben werden. Ob das immer so war, weiß ich jetzt nicht so ganz. Aber es ist schon so, dass Gott einem auch hilft. Und da ist eine Gerichtssituation im Hintergrund. Also, wenn sie euch an Gerichte ausliefern, dann macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt oder wie ihr es sagen sollt. Es wird euch im entscheidenden Augenblick schon eingegeben werden. Auch darauf dürfen wir uns verlassen. Sag's einfach. Und ein letzter Punkt, das ist nicht immer nur eine Frage nach Worten oder vielen Worten. Und manchmal sagen auch Gesten mehr als 1000 Worte. Der Psychologe Paul Watzlawick hat mal Folgendes gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Man kann nicht nicht kommunizieren. Und das ist wohl der häufigste zitierte Satz. Der bringt zum Ausdruck, dass Kommunikation nicht zwangsläufig Reden bedeutet. Selbst wenn wir unser Gegenüber stumm anblicken, kommunizieren wir. Also es gibt da jetzt unterschiedliche Prozentzahlen, 60-90% der Kommunikation geschieht nonverbal. Die Leute sehen, was du sagst. Und vielleicht ist das auch gut. Manchmal kann ja Schweigen auch Reden sein. Also so leben, dass andere möglicherweise merken, ach okay, nicht einverstanden oder das ist ihm wichtig. Dass manchmal Menschen auch gar nicht Fragen brauchen oder dass es eben auch einen guten Anlass dafür gibt, also da, dass mein Lebensstil dafür spricht. Ja, und vielleicht auch die Antwort auf eine mögliche Frage schon in sich trägt. Aber das heißt nicht den Verzicht auf Worte. Aber damit andere auch ins Fragen kommen, muss man bereit sein, mit ihnen zu sein. Also sich nicht rauszunehmen aus dieser Welt, sondern die Welt ist die Platzanweisung Jesu für seine Jünger. Das heißt nicht, immer alles mitmachen zu müssen. Aber dass unser Leben sprechen möge, vielleicht manchmal mit und manchmal ohne Worte. Auch dazu ermutigt uns der erste Petrusbrief heute Morgen. Amen.